Herzlich willkommen bei Blackout to go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich willkommen bei Blackout to go, Folge 24, Prioritäten in der Phase 1 eines Blackouts, Teil 2. Es ist meine Ehre, dass Sie wieder dabei sind. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Folge schließt nahtlos an die letzte an und dort habe ich es schon anklingen lassen. Die höchste Priorität in der Phase 1 eines Blackouts hätte aus meiner Sicht die Alarmierung der örtlichen Akteure der Krisenbewältigung. Nur wenn diese Damen und Herren aktiv werden, kann auch das, was irgendwie oder irgendwo in einem Plan geschrieben wurde, umgesetzt werden. Und daher lege ich heute den Fokus auf diese Akteure der örtlichen Krisenbewältigung und auf jene Herausforderungen, mit denen diese Damen und Herren rechnen sollten. Wobei mehr oder weniger nur die ersten 8 Stunden beleuchten werde, weil das sehr heftig wird. Sogar mit Plan. In so einem Plan kann man natürlich sehr viel hineinschreiben, aber das Wesentlichste wäre so quasi die Abarbeitung der identifizierten und vor allem priorisierten örtlichen Herausforderungen. Das würde aber voraussetzen, dass die zu erwartenden örtlichen Herausforderungen sowohl in der Heftigkeit, aber auch im zeitlichen Verlauf bekannt sind. Und der Umstand ist meiner Meinung nach, beziehungsweise auch meiner Erfahrung nach, eher mehr die Ausnahme. Die örtliche Auseinandersetzung betrifft eher mehr allgemeine Bereiche, wo es irgendwie Informationen und Hilfestellungen höherer Instanzen gibt. Zum Beispiel auf die Ertüchtigung der örtlichen Wasserversorgung, beziehungsweise auf die örtliche Abwasserentsorgung hinsichtlich einer Notstromfähigkeit, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist, obwohl hier in Österreich viel, viel mehr gehen würde. Ich will es nur kurz anklingen lassen. Dank dem von der Bundesregierung beschlossenen Kommunalen Investitionsgesetz stehen für Gemeinden botzige Fördermöglichkeiten bereit. Und die können auch im Rahmen der Blackout-Auseinandersetzung abgeschöpft werden. Die Gemeinden könnten Förderungen für die Errichtung von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen auf gemeindeeigenen Flächen bekommen, wie zum Beispiel Bevoranlagen mit Speichern, die dann bei Hochbehältern mit UV-Anlagen zum Einsatz kommen. Ja, gefördert wird auch die Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von Wasserversorgungsanlagen und Abwasserentsorgungseinrichtungen, wo wiederum Bevoranlagen inklusive Speicher sinnvoll sein könnten oder aber auch die Installierung von Notstromanschlüssen, die ebenfalls förderbar sind. Förderbar ist aber auch die Errichtung und Sanierung von Gebäuden von anerkannten Rettungsorganisationen, wie zum Beispiel der Neubau von einem Feuerwehrhaus oder auch die Neuerrichtung einer Sirenenanlage, wobei diese Akku gebuffert sein sollte. Also da gibt es viel. Aber was hilft die beste Förderung, wenn sie nicht abgeholt wird? Und von den individuellen Landesförderungen habe ich noch gar nicht gesprochen. Also Möglichkeiten gäbe es genug, aber die Möglichkeiten alleine sind zu wenig. Auch die örtlichen politischen Kollektivorgane müssten dementsprechend wollen, damit überhaupt was weitergeht. Aber vielleicht haben die ja andere Interessen. Ja, setzen wir fort. Die angesprochenen allgemeinen Vorbereitungen für die örtlichen Krisenbewältigung sind gut, sie sind richtig und sie sind wichtig, aber der Blick gehört auch auf die Herausforderungen gelegt, die dann daherrauschen, wenn das Ereignis eintritt. Da gibt es für die verantwortlichen Entscheidungsträger auch weniger Unterstützungsmöglichkeiten. Und genau deshalb müssen sich die örtlichen federführenden Akteure zusammensetzen und diese Herausforderungen identifizieren. Denn ob sie es glauben wollen oder nicht, so manchen federführenden Akteur geht bei diesen Gesprächen ein Lichtlein auf. Es heißt ja nicht umsonst, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und wie gesagt, dabei ergeben sich durchaus Dinge, die zuvor nicht bekannt waren. Ein Klassiker, was die Feuerwehr betrifft, im Ortsteil XY funktioniert im Blackout-Fall keine Wasserversorgung, weil die Drucksteigerungsanlage nicht funktioniert und somit funktionieren in diesem Ortsteil auch keine Hydranten. Also sowas ist aus meiner Sicht doch eine wichtige Erkenntnis. Ich war, was solche Überraschungen betrifft, schon bei einigen dabei, aber ganz lehrreich war ein besonderer Umstand. Zur Versinnbildlichung. Dort, wo ich war, existierte ein ambitionierter Sonderkatastrophenplan für das Szenario Blackout. Der war grundsätzlich durchdacht und auch strukturiert. Das Problem war nur, dass die Masse der im Plan befindlichen Schlüsselpersonen gar nicht in diesem Ort leben. Also für den Häuptling war das doch ein Aha-Erlebnis, was die Reaktionszeiten betrifft. Hier wurde einfach nicht an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gedacht. Aber dafür gab es einen maßgeschneiderten Plan für Blackout während der Dienstzeit, was ja grundsätzlich auch möglich ist. Und ich sage es gleich so, diese Annahme, dass es während der Dienstzeit passiert, ist sehr, sehr verbreitet. Also das Worst-Case-Szenario für die örtliche Krisenbewältigung wäre einerseits die fehlende örtliche Auseinandersetzung hinsichtlich der im Anlass vollkommenen Herausforderungen in Verbindung mit der Fehleinschätzung, dass so ein Ereignis nur während der Amtsstunden passieren kann. Tja, und deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf die Dinge, welche die Akteure massiv fordern können. Und das Schöne daran ist, wir brauchen dazu keine Glaskugel, wir können nämlich auf Erfahrungen von kleineren und größeren Ereignissen zurückgreifen. Italien, Münsterland, Köpenick, aber auf Hurricanes. Und nebenbei garniere ich das Ganze mit meinen persönlichen Erfahrungen, die mir als Gemeindebediensteter bis jetzt untergekommen sind. Und ich lade Sie ein, dass Sie das, was wir heute besprechen, auch auf andere Tageszeiten und Jahreszeiten ummünzen. Dadurch ergeben sich nämlich neue Perspektiven. Es macht nämlich schon einen Unterschied, ob das während der Amtszeit passiert oder eben danach. Los geht's. Blackout aus Sicht der Gemeinde und Gott sei Dank während der Amtszeit. Wir wissen, mit dem Ausfall der Stromversorgung kommt alles zu erliegen. Nichts geht mehr, rien ne va plus. Und dieser Umstand betrifft nicht nur das Gemeindeamt, sondern ein riesiges Gebiet. Und daher wird es innerhalb der ersten Viertelstunde zu ersten fremden Ausfallsmeldungen kommen. In der Regel und natürlich sofern vorhanden, werden diese von den gemeindeeigenen Einrichtungen sein. Typischerweise sind es die Kindergärten und Schulen bzw. der Bauhof, die den Ausfall dem Gemeindeamt, Stadtamt, Rathaus, je nachdem welche Gemeinde wir betrachten, denen wird das gemeldet. Diese Meldungen können durchaus auch noch telefonisch erfolgen, weil das Zeitfenster bis zum Zusammenbruch der Telekommunikation so um die 30 Minuten beträgt. Also wie gesagt, es kann noch sein, dass da das Telefon bimmelt. Aber nicht nur gemeindeeigene Einrichtungen rühren sich, auch Unternehmen werden nachfragen, was los ist. Und fallweise werden sich auch Privatpersonen melden, wobei diese Damen und Herren des Öfteren auch gleich persönlich am Amt erscheinen. Das weiß ich aus Erfahrung, weil wenn man schon da ist, dann möge doch die Gemeinde beim Energieversorger anrufen und nachfragen, was los ist. Und wie lange das dauert und warum und überhaupt. Also das gibt's wirklich, das sind keine Geschichten, aber bis jetzt waren diese Anbringen immer in einer beherrschbaren Anzahl. Wenn überhaupt, waren ja bei uns nur Stadtteile betroffen. Beim Blackout wird das Ganze anders aussehen. Da werden die Anlaufstellen irgendwann überrannt, weil eben sehr viele aus der Bevölkerung betroffen sind. Und aus dem Grund müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zu Beginn mit einer höheren Frequenz an Telefonaten und vor allem mit viel mehr persönlichen Erscheinungen rechnen. Möglicherweise ist in dieser ersten Viertelstunde schon eine Hiobsbotschaft dabei. Als Klassiker würde sich der steckengebliebene Aufzug anbieten. Ohne Strom stecken diese Dinger und die darin befindlichen Personen sind de facto gefangen. Zwar gibt es im Lift eine Notruftaste, die auch über eine Gegensprechanlage mit einer Aufzugszentrale verbunden wäre, aber wenn sehr, sehr viele Lifte gleichzeitig betroffen sind, dann werden die wenigsten Anrufe bei dieser Zentrale durchkommen. Zudem sind diese Zentralen keine Callcenter und manche davon stecken nicht einmal in Österreich. Was aber egal wäre, weil sie mit der Vielzahl der Liftnotrufe sowieso übergehen würden. Wir reden immerhin von über 100.000 Aufzugsanlagen innerhalb von Österreich. So zur Information, 40.000 davon befinden sich in Wien, rund 15.000 entfallen auf die Steiermark, davon gehören wiederum knapp 8.000 zu Graz. Der Bezirk Leoben hat auch knapp 1.100 Aufzugsanlagen und das sind eigentlich nicht wenig. Und selbst in kleineren Ortschaften gibt es Aufzugsanlagen. Also da kommt auf die örtlichen Akteure der Krisenbewältigung einiges zu. Also sobald es Aufzüge gibt, müssen diese berücksichtigt werden. Dafür ist aus meiner Sicht kein Weg vorbei, zumal es auch Strommangellagen geben könnte. Und da steht der Aufzug auch. Ja, selbst wenn die Unterbrechung nur ein paar Stunden dauern würde, es könnten je nach Bezirk eben Tausende festsitzen und das ist sicher unangenehm. Was das Ganze noch unangenehmer machen würde, ist die Tatsache, dass nach circa einer Stunde die Kabinenbeleuchtung ausfallen wird. Dann wird es für manche auch am helllichten Tag sehr, sehr finster. Und für jene, die in einem Fassadenlift stecken, in so einem futuristischen Glaskobel, der an der Hauswand auf und abfährt. Die haben untertags zwar länger Licht, dafür kann es im Winter sehr rasch furchtbar kalt werden und im Sommer wiederum kann es sehr rasch verdammt warm werden. Zu warm, also bis zum Kollaps. Im schlechteren Fall kann das auch letal ausgehen. Ja, Aufzüge werden zur Herausforderung werden und man kann im Vorhinein eigentlich feststellen, wie viele es gibt, wo sie sind und auch welche es sind. Und ich möchte anmerken, aus meiner Sicht wäre ein Aufzug der wohl schlechteste Aufenthaltsort im Blackout-Fall. Wobei, bei einer Strommangellage möchte ich auch nicht in einem Aufzug sein. Das wird nämlich ebenfalls heftig. Ja, ich gehe davon aus, dass die Herausforderung Aufzugsanlagen erkannt wurde, aber da ich Zugang zu Aufzugsspezialisten habe, werde ich mich um eine eigene Aufzugsfolge bemühen. Setzen wir fort. Das größte Problem für uns ist die gleichzeitige Betroffenheit von sehr, sehr vielen Personen, die dann mit unterschiedlichsten Anbringern bei den Anlaufstellen aufschlagen werden. Das erzeugt bei den Akteuren Druck und die Vielzahl dieser unterschiedlichen Anbringern macht es noch schwerer. Schauen wir mal, was da alles noch so auf uns zukommen wird. Im gesamten weiteren Verlauf, aber vor allem bis zum Ende der ersten Stunde, werden auch haufenweise Scheinnotfälle eintrudeln, weil eben verschiedenste akkugepufferte Waren und Alarmeinrichtungen anspringen. Die melden nämlich einen Stromausfall, wie soll man sagen, als Betriebsstörung und das mit Hilfe von optischen und akustischen Signalen, was wiederum die Aufmerksamkeit von den Damen und Herren erregt. Tja, und jeder bzw. jede, die das mitbekommt, wird logischerweise davon ausgehen, dass irgendwas passiert ist. Und spätestens dann, wenn die Telekommunikation zusammengebrochen ist, also noch 30 Minuten, spätestens dann gehen die Damen und Herren zu diesen Anlaufstellen und melden den Umstand, was ja eigentlich sogar logisch ist. Ich selbst würde diese Wahrnehmung auch jemandem mitteilen wollen, in der Hoffnung, dass ich damit etwas Gutes tue, beziehungsweise dass dadurch ein Schaden verhindert werden kann. Verschiedenste solche Signale wird man hören oder sehen, unter anderem von so mancher Brandmeldeanlage. Prädestiniert sind dabei Einrichtungen, wo automatische Notstromaggregate anspringen, denn beim Startvorgang kann es zu stärkeren Rauchgasentwicklungen kommen, auch wenn dabei nichts brennt. Aber sobald der Rauchmelder beaufschlagt wird, kann das für den Brandalarm schon reichen. Und in meiner bescheidenen Karriere bei der Gemeinde habe ich schon öfters erlebt, dass bei uns angerufen wurde, weil irgendwo in der Stadt irgendeine Warn- oder Alarmanlage gebimmelt hat. Ich kann Ihnen zwar nicht sagen, ob die Anrufer einen wirklichen, wohlwollenden und beherzten Hintergrund hatten oder ob es diese Damen und Herren einfach nur gestört hat. Aber die Wahrnehmung wurde gemeldet und um das geht's. An dieser Stelle muss man aber klipp und klar sagen, dass solche Meldungen durchaus zu einem ernsten Handlungsbedarf führen können. Wenn ich an mögliche Brandausbrüche denke, dann entsteht bei mir schon ein gewisses Maß an Sorge, zumal die Alarmierung der Einsatzkräfte nicht in jedem Bundesland akkordiert ist. Den Umstand habe ich in der letzten Folge angesprochen und gerade im Blackout-Fall wird es zu einem vermehrten Aufkommen von Brandausbrüchen kommen, weil Elektrogeräte kaputt gehen, weil Öfen überhitzen, weil die Bevölkerung unvorsichtig Kerzen verwendet, weil unsachgemäße Heiz- und Kochmethoden angewandt werden, weil Notstromaggregate falsch bedient werden, aber auch, weil irgendwann die Stromversorgung zurückkehrt und alles, was zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschaltet ist, kann dann brandgefährlich werden. Herdplatten, Heizstoller, alte Scheinwerfer, Motoren etc. Wobei hier jetzt Dinge dabei waren, die sich erst im zeitlichen Verlauf bemerkbar machen werden. Ja, Fahrzeugbrände habe ich noch nicht erwähnt, aber da geht es eher mehr um Brände, die im Zuge von Verkehrsunfällen durchaus Thema werden könnten. Das Blackout wirkt sich nämlich auch auf den Straßenverkehr aus. In größeren Städten wird es ja Verkehrschaos einstellen und hier spielen die Ampelregelungen eine gewaltige Rolle. Aber generell ist das Verkehrsunfallrisiko am Beginn des Blackouts höher, vor allem wenn es sich untertags ereignet. Mit der Zeit nehmen diese Verkehrsunfälle dann wieder ab, weil sich die Treibstoffproblematik bemerkbar machen wird. Und diese Problematik geht sogar über die Phase 1 eines Blackouts hinaus, aber dazu mehr in einer anderen Folge. Zur Orientierung, wir sind erst am Ende der ersten Stunde angelangt und die Herausforderungen werden nicht weniger werden, ganz im Gegenteil, jetzt kommen jene Dinge dazu, die wir schon im Vorhinein berücksichtigen könnten. Also unser nächster Zeitabschnitt geht nun bis ans Ende der zweiten Stunde. In diesem Zeitraum kommen jetzt langsam aber sicher die ersten Hilfeersuchen aus dem Pflege- und Heimpflegebereich daher. Dabei geht es in erster Linie um Heimbeatmungsgeräte, um Sauerstoffgeräte für COPD-Patienten und um Patienten, die vielleicht ein Kunstherz tragen. Die Anzahl dieser möglichen Hilfeersuchen aus diesem Bereich sollte man nicht unterschätzen. Also wer glaubt, dass alle Pflegeeinrichtungen notstromversorgt sind oder dass die Betroffenen selbst vorgesorgt haben, der trampt vor Hasseislutschern. Und gerade bei den vulnerablen Personengruppen wird ein Handlungsbedarf bestehen. Die Frage ist nur, inwieweit ist Hilfe möglich? Das hat unter anderem mit der Reaktionszeit zu tun und mit den örtlichen Ressourcen. Außerdem sind die Herausforderungen im Pflegebereich sehr, sehr breit. Es wird auch Hilfeersuchen geben, weil Patienten in Pflegebetten festsitzen. Die lassen sich ohne Strom dann nicht mehr manipulieren. Oder weil vielleicht Patienten auf einem Treppenlift festsitzen. Ähnlich wie beim Aufzug, nur halt in der Wohnung. Dann kommt auch noch eine weitere Herausforderung auf uns zu und die hat mit den ausländischen Pflegekräften zu tun. Da geht es um die Sprache. Wobei, hier stellt sich auch die Frage, ob diese Damen und Herren überhaupt wissen, wo sie im Anlassfall Hilfe bekommen würden. Also das ist auch nicht gesagt, dass das funktioniert. Und das ist generell eine noch nicht wirklich gelöste Problematik. Woher wissen denn die örtlichen Akteure, dass es einen zeitkritischen Bedarf gibt, wenn die Betroffenen nicht selbst auf ihre Lage aufmerksam machen können, weil eben der Heimnotruf noch 30 Minuten Auto vor da ist oder weil diese Damen und Herren gar keine 24-Stunden-Betreuung haben. Also da wären adäquate Anstrengungen sicher nicht schlecht, weil im Anlassfall ist spät, da brauchst du dann nicht mehr fragen. Da ist der Zug abgefahren und das kann dann zu ersten Opfern führen. Und ich will hier niemanden von diesen Akteuren entmutigen, aber die Anstrengungen zur Erfassung der örtlichen Bedarfsträger ist eine langwierige und mühselige Angelegenheit. In meiner Gemeinde arbeiten wir sehr gut mit den Pflegeberufen und mit den Pflegeeinrichtungen zusammen, aber was den privaten Bereich betrifft, also den Heimpflegebereich betrifft, da tappen wir eher im Dunkeln. Also selbst in Friedenszeiten ist eine örtliche Lagebilderstellung äußerst schwierig. Eine mögliche Abhilfe diesbezüglich könnte die Seite Notfallregister EU anbieten. Dort können sich Bedarfsträger eintragen und Informationen zu ihrem individuellen Bedarf hinterlegen. Und registrierte Abfragesteller, wie zum Beispiel Gemeinden, können diese bereitgestellten Daten für ihre Planung nutzen. Natürlich alles unter Einhaltung aller Datenschutzvorgaben, aber das wäre eine Möglichkeit. Und der Herbert Sauruck ist dort ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied und wer, wann nicht er, kennt sich mit dem Thema Blackout aus. Also werfen Sie mal einen Blick auf diese Seite notfallregister.eu. Wir werfen unseren Blick auf den nächsten Zeitraum und der geht bis zur 8. Stunde. Betonung liegt auf bis. Mittlerweile wird es sich schon herumgesprochen haben, dass ein großflächiger Stromausfall vorliegt und dass an der Wiederherstellung gearbeitet wird. Die örtlichen Akteure der Krisenbewältigung haben deswegen aber noch keine Verschnaufpause, weil die Bevölkerung nach wie vor ihr Anbringen an die Anlaufstellen herantragen wird, gell? Sofern diese überhaupt schon besetzt sind. Aber zumindest in den ländlichen Bereichen wird das Gemeindeamt weiter die Anlaufstelle schlechthin sein. Und nach diesen ersten 2 Stunden, beziehungsweise mit der Verlautbarung, dass es sich um ein Blackout handelt, werden schon die ersten besorgten Elternteile bei den Anlaufstellen aufschlagen. Und zwar werden jene kommen, die ihre eigenen Kinder nicht selbstständig abholen können, weil sie über kein eigenes Verkehrsmittel verfügen. Und das ist gar nicht so unüblich, dass Kinder in ganz anderen Orten zur Schule gehen. In meiner Stadt gibt es kein Gymnasium, aber wir haben genug Schüler und Schülerinnen, die täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln. Ja, schienengebundene Verkehrsmittel stehen und weder die Kinder noch die Schule ist erreichbar. Also werden sich hier sicher einige Wogen hochschaukeln, zumal vielleicht auch weitere Angehörige irgendwo gestrandet sind. Und die sind natürlich auch nicht erreichbar. Also mit diesen Sorgen werden die Damen und Herren bei den Anlaufstellen erscheinen und ich habe keine Ahnung, was sie denen erzählen werden. Des Weiteren machen sich nach diesen 2 Stunden die ersten Ausfallerscheinungen bei der Wasserversorgung bemerkbar, wo eben keine ausfallsichere Ertüchtigung vorgenommen wurde. Die Bürger und Bürgerinnen merken das relativ schnell, dass sich der Spülkasten nicht wieder füllt oder dass kein Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Und den Umstand werden die Damen und Herren melden. Da fährt die Eisenbahn drüber. Also die fährt jetzt nicht mehr, aber die kommen und melden das. Wobei, wenn es im Ort Einrichtungen aus dem Bereich der Pflege, der Bildung, der Betreuung bzw. einen Bahnhof gibt, wo keine Wasserversorgung funktioniert, dann wird ganz sicher auch jemand von dort vorbeikommen und um diesen und diesen Umstand melden. Weil ohne Wasserversorgung funktioniert auch keine Abwasserentsorgung und das merkt man auch relativ schnell, aber mit einem anderen Sinnesorgan. Stichwort Bahnhof, die Bahn steht ohne Strom, haben wir schon gesagt, und es kann dann schon sein, dass plötzlich der Fahrdienstleiter da steht und darauf aufmerksam macht, dass im Wirkungsbereich der Gemeinde Züge stehen, möglicherweise irgendwo auf freier Strecke, womöglich so deppert, dass Hilfskräfte kaum zufahren können, im Waldgebiet, in einem Tunnel oder auf einem Viadukt. Vielleicht steht der Zug sogar im Bahnhof, was eine mögliche Evakuierung erleichtern würde. Das könnte dann gleich das nächste Anbringen von dem Fahrdienstleiter sein, die Unterstützung bei der Evakuierung und Versorgung von Personen. Und das können doch einige sein. Das kommt zwar auf den Zug an, aber möglicherweise stehen dann sogar mehrere Züge im Wirkungsbereich. Und da es im Zug ohne Strom im Sommer sehr heiß wird und im Winter wiederum sehr kalt wird, glaube ich, ist das der nächste Ort, wo ich in einem Blackout nicht sein will. Also aus meiner Sicht wäre die Bahn der zweitschlechteste Ort, wo man ein Blackout erleben kann. Ja, wenn wir schon bei den Temperaturen sind. In diesem Zeitraum, also von der zweiten bis zur achten Stunde, wird auch der Ausfall der Heizung bzw. der Kühlung Thema. Hier geht es in erster Linie wieder um die vulnerablen Personengruppen, die unter anderem auch in Betreuungseinrichtungen oder Pflegeeinrichtungen leben. Aber auch jene, die zu Hause betreut werden, bis hin zu Neugeborenen, die ebenfalls vulnerabel sind. Das Problem ist vor allem die Hitze. Hier eskaliert es viel schneller als bei der Kälte. Gegen Kälte kann man recht rasch wirksame Maßnahmen ergreifen. So banal es klingen mag, aber mit Decken und Kleidung geht schon was weiter. Bei Hitze schaut es anders aus. Eine rasche Kühlung irgendwie herbeizuschaffen wird nicht wirklich möglich sein. Und meistens ist das auch mit Strom bzw. mit Notstrom verbunden, was es ohne Vorbereitung noch schwieriger machen wird. Dann kommt auch noch der Flüssigkeitsverlust hinzu und so schnell kann man gar nicht schauen, ist man schon beim Notfall. Also Herausforderungen mit Hitze werden sich rascher und heftiger äußern. Aber nichtsdestotrotz, sobald Hitze und oder eben Kälte Thema werden, beginnt der Run auf die Anlaufstellen. Das wird sich nicht vermeiden lassen und Sie wissen, wer dann gefragt wird. Ein ähnliches Problem betrifft die Tierhaltung, wobei es mir eher um die Massentierhaltung geht, aber ich weiß natürlich auch, dass Aquarien und Terrarien ein Thema sind, aber darum kommt ziemlich sicher keiner zu den Anlaufstellen und bittet um Hilfe. Bei der Massentierhaltung bzw. in der Landwirtschaft kann das Thema Hitze genauso problematisch werden, wobei hier alles, was mit Lüftung zu tun hat, eher eine betriebsseitige Angelegenheit sein wird. Aber die Wasserversorgung kann für die örtlichen Akteure Thema werden, vor allem dann, wenn der Betrieb am Ortsnetz hängt. Aber das würde sich bei Gesprächen im Vorhinein klären lassen. Möglicherweise kommt es auch zu Hilfeersuchen, was die Unterstützung bei der Fütterung von Tieren betrifft oder vielleicht beim Melken von Kühen, wobei als Laie wäre das vielleicht sogar lebensgefährlich. So eine Kuh ist größer, sie ist schwerer und sie ist stärker. Die Hilfeleistung kann dann auch in die Hosen gehen. So ein Fussel bzw. so ein Hanterl ist recht schnell gebrochen. Ah ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Medizinische Notfälle, wie sie täglich geschehen, vom Sturz über die Schnittverletzung bis hin zum Herzinfarkt und Schlaganfall oder was weiß ich, Blinddarm, Durchbruch, aber genauso auch Brüche und Geburten werden wegen dem Blackout nicht weniger. Die Frage ist nur, an wem wenden sich die Bedarfsträger, wenn der Notruf nicht funktioniert. Also da werden wiederum die örtlichen Akteure massiv gefordert sein. Nochmals zurück zur Tierhaltung. Auch Tiere können medizinische Hilfe benötigen und hier ist es durchaus vorstellbar, dass über diese Anlaufstellen ein Tierarzt angefordert werden muss. Was ich mir noch vorstellen könnte, wären Anbringungen und Hilfeersuchen im Fall eines Defekts. Also wenn vorgesorgt wurde, zum Beispiel mit einem Notstromaggregat und aus irgendeinem Grund geht das Ding nicht. Oder wenn der Treibstoff knapp werden würde. Ja, das Thema Landwirtschaft im Blackout-Fall schreit meiner Meinung nach einer eigenen Folge, weil es hier auch um innerbetriebliche Vorbereitungen gehen sollte. Aber es wird daran nichts ändern, wenn es eintritt wird es Hilfeersuchen geben. Die Frage ist nur, bei wem und in welchem Zeitraum sind diese Hilfeersuchen auch möglich. Nach der 6. bis 8. Stunde werden die ersten Notstromaggregate durstig. Gell? Dann wird Treibstoff benötigt, aber die Tankstellen funktionieren nicht. Diesen Umstand haben sicher auch schon einige Fahrzeugbesitzer erkannt. Und weil sie heim wollen oder jemanden abholen müssen, werden die Damen und Herren bei den Anlaufstellen aufschlagen und um Rat fragen. Also es wird Anfluten geben, wo kriege ich einen Treibstoff her? Ja, in kleinen ländlichen Gemeinden kann eine gewaltige Herausforderung der Tourismus werden, der ebenfalls, sage ich jetzt einmal, zu einem Anfluten führen könnte. Ja, ich will mir das gar nicht vorstellen, was los ist, wenn hunderte oder gar tausende Gäste heimfahren wollen und es gibt keinen Sprit. Ja, das Treibstoffproblem könnte wiederum zu anderen Herausforderungen führen, unter anderem für die örtliche Krisenbewältigung, und hierbei geht es dann um die notstromversorgte Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung. Also da muss auch dementsprechend Spritreserven vorbereitet sein, damit das kontinuierlich weiterrennt. Wann nicht, wird die Bevölkerung melden. Ja, aber nach der 8. Stunde verteilen sich dann diese Anbringen wahrscheinlich eh schon auf alle örtlichen Anlaufstellen. Auf diese kommen jetzt ganz andere Probleme zu, und das hat mit der Verbindung zwischen den örtlichen Akteuren der Krisenbewältigung und mit den überörtlichen Instanzen der Katastrophenhilfe zu tun. Es wird nämlich zu Funkausfällen kommen, weil so mancher Sendemasten nur bis zu 8 Stunden batteriegepuffert ist. Das ist ungünstig, weil nach 8 Stunden kann es wieder vermehrt zu Brandausbrüchen kommen, und das hat damit zu tun, dass jetzt die Damen und Herren mit nicht geeigneten Heiz- und Kochmethoden herumhantieren und dass auch Kerzen als Lichtquellen eingesetzt werden, was ja wieder eine Gefahr birgt. Und sobald es irgendwo raucht, beziehungsweise sobald irgendwo ein Heimbrandmelder angeht, werden sich besorgte Bürger oder Bürgerinnen auf den Weg machen und diese Wahrnehmung melden. Und die gehen nicht zum Salzamt, sondern zu den örtlichen Anlaufstellen, denn dort irgendwo sollte ja ein Gesamtverantwortlicher oder eine Gesamtverantwortliche sitzen und Entscheidungen zur Minimierung der Auswirkungen treffen. Das wird nämlich die Bevölkerung erwarten. Und aus diesem Grund beende ich die Folge mit folgendem Satz: Ein Notstromaggregat und ein Bürgervortrag ist für Blackout definitiv zu wenig. In diesem Sinne, Folge 24 beendet. Meine Damen und Herren, ich weiß, die Folge war wieder eine schwere Kost, auch für mich, was die Vorbereitung betrifft, aber umfassendes Wissen gibt es nur bei ChatGPT, beziehungsweise wenn man sich länger mit dem Thema auseinandersetzt. Und das steht bei mir demnächst auch wieder auf dem Programm. Ich bilde mich fort und darf meinen Horizont erweitern, und dabei führt es mich noch mehr in Richtung Versorgungssicherheit und erneuerbare Energien, und deshalb habe ich für die nächste Folge noch nichts anzukündigen. Außerdem wird es die 25. Folge, also lassen Sie sich überraschen. Wenn Sie wollen, können Sie mir auch schreiben, falls Sie etwas zum Thema Blackout bewegt. Und wenn ich dementsprechend sattelfest bin, gibt es natürlich eine Folge. Die Mailadresse wäre office@blackout-podcast.at. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an die Firma ContentLink, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, die mich immer wieder unterstützen. Und auch an Sie, werte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.